So, jetzt hoffe ich, dass es klappt. Ja, es klappt, ihr hört mich. Wir können mal für den Samuel klatschen. Manche wollten gerade und haben sich nicht getraut. Ich finde es unheimlich schön, diesen Gottesdienst. Samuel, das geht mir jetzt wie dir. Die Location ist genial. Was höre ich? Ach so, ihr seht zu wenig. Ja, ihr müsst ja mich jetzt anschauen. Das tut mir leid. Ja, ist auf jeden Fall wunderschön heute und ein Grund, irgendwie von Herzen dankbar zu sein und Gott die Ehre zu geben. Ich habe am Anfang eine Frage an euch und ich brauche eure Unterstützung. Und zwar suchen wir jetzt mal Dinge, die man versteckt. Also überlegt mal so, es gibt so manche Dinge, die wir verstecken wollen müssen. Was fällt euch ein? Ostereier, sehr gut. Speckfalten, da haben wir doch alle kein Problem. Schamgefühl, das ist echt. Ah. Tagebücher, genau, dass sie keiner findet. Sehr gut. Gut, dass du sagst, Michael, weil ich muss echt die Süßigkeiten vor den Kindern verstecken. Die finden alles in jedem Winkel. Also unglaublich. Handys. Ja, muss man auch. Irgendwelche Mediengeräte muss man auch vor Kindern manchmal verstecken. Also es gibt so einiges. Wir könnten jetzt noch weiter überlegen. Uns würden noch mal ein paar Sachen einfallen. Was mir auch eingefallen ist, ist Geld. Wenn ich in Urlaub fahre, überlege ich mir immer, wo packe ich mein Geld hin? Und ich hatte auch schon so Umhängebeutel, finde ich fürchterlich, sieht schrecklich aus. Aber wenn man in Italien oder sonst wohin läuft, überlege ich mir schon, wo mache ich mein Geld hin, dass da nicht jemand mal schnell dir das wegnimmt. Wir Erwachsenen, wir müssen Dinge verstecken. Kinder verstecken sich selbst gerne. Kennt ihr es noch früher in eurer Kindheit, wo ihr irgendwie im Garten, dann gab es so einen Winkel oder irgendwie hinterm Gartenhaus oder irgendwo hinterm Busch, so einen Ort, wo ihr für euch wart, ganz alleine, ganz safe place, so Versteck. Überlegt mal kurz, ob euch was einfällt aus eurer Kindheit. Und von genau so einem Ort redet Jesus, wenn er über das Gebet spricht. Da heißt es in Matthäus 6, Vers 6, kann man sich gut merken. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Wenn wir beten, dann kann es sehr unterschiedlich sein, wo wir beten, was wir beten, mit wem wir beten, ob wir alleine beten. Aber Jesus sagt, eines ist immer gleich. Wenn wir beten, dann ziehen wir uns zurück in einen oder an einen intimen Ort. Einen Ort, wo ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehe oder so, sondern einen Ort, wo ich bete, wo ich mit dem Vater alleine bin. Und ich finde diese Formulierung so schön, dieses Verborgene. Ich ziehe mich zurück in einen Ort der Verborgenheit, wo ich mich verbergen kann. Und er, der Vater, kommt zu mir in meine Verborgenheit, in mein Versteck. Also wir besuchen uns gegenseitig in unseren Verstecken. Es ist was ganz Intimes. Deswegen ist Gebet auch gar nicht so einfach, Gott da reinzulassen, in mein Intimstes, in mein Herz. In das, was mich beschäftigt, in meine Gedanken, meine Gefühle, ist gar nicht so einfach. Da brauche ich auch Vertrauen zu Gott. Und Gott lässt sich aber auch in die Karten schauen. Ich finde es unheimlich schön, Jesus hat es oft gemacht, der hat sich gern zurückgezogen. Also war gern unter Menschen und so, hat viele, viele Gespräche geführt und so. Aber er hat sich auch zurückgezogen. Fanden die anderen gar nicht so cool. Fanden viele echt blöd, wo ist er jetzt schon wieder? Aber er hat sich zum Beten und er ist an einsame Orte gegangen, in eine Höhle oder auf einen Berg, wo niemand ist. Einfach nur für sich allein. Also ihr merkt mit dem Kämmerlein, das meint er jetzt nicht wörtlich, sondern er meint, geh in dein Privates, mach den Rückzug in die Verborgenheit. Und das ist ja die Sprache, die wir verwenden im Gebet. Das ist eine intime Sprache, eine Sprache der Liebe, vielleicht auch eine Sprache der Poesie oder eine Sprache, wir haben Musiker heute hier, eine Sprache der Musik. Es ist nicht, wir kennen alle die Sprache der Information. Information ist, wenn dir jemand was sagt, was du vielleicht wissen musst, zum Beispiel du bist am Bahnsteig und dann kommt eine Durchsage, und das heißt, der ICE 42 Richtung Hamburg-Altona hat heute 15 Minuten Verspätung. Wir bitten um ihr Verständnis. Und das hörst du dir an und denkst dir, Mist, und überlegst, kriege ich meinen Anschlusszug noch? Jetzt ist so mit der Sprache der Information, das reicht dir eigentlich, wenn du es einmal gehört hast, dann ist durch, dann weißt du es. Wenn da jetzt alle 2 Minuten die gleiche Durchsage kommt, also beim zweiten Mal ist immer noch gut, weil manchmal hat man nicht richtig zugehört, aber beim dritten Mal sagt man, ja, weiß ich jetzt schon. Und nein, ich habe kein Verständnis dafür, weil ich kriege meinen Anschlusszug nicht. Die Sprache der Information sprechen wir, wenn wir uns gegenseitig informieren über Dinge, die wir vielleicht auch erlebt haben, auch im Privaten. Wenn ich sage, ja, gestern war ich auf dem Kirchentag, so und so war es, das habe ich erlebt, bei dem Podium war ich, das war langweilig, das war spannend. Und wenn ich es einmal gehört habe, ist gut. Die Sprache der Poesie, die kann ich immer wieder wiederholen. Samuel, du singst deine Lieder ständig. Gestern auf dem Kirchentag. Gestern bei uns auf dem Konzert. Heute hast du Lieder gespielt, die du gestern gespielt hast. Und trotzdem spürt man jedes Mal, dass du mit dem Herzen dabei bist. Und so ist die Sprache der Liebe. Ich kann sie wiederholen. Auch dieser Satz, ich liebe dich, den spreche ich ja nicht nur einmal und Information ist raus, jetzt hast du es aber bitte verstanden, schreib es dir auf. Das wäre auch mal eine Idee, wenn Frauen das einfach aufschreiben, mein Mann liebt mich, und dann können sie immer wieder mal drauf gucken. Ihr merkt, es funktioniert nicht. Und so haben wir Gebete, Lieder, Psalmen, die wir immer wieder beten können. Und je öfter wir sie beten, desto tiefer werden sie, umso reicher, umso mehr begreife ich, um was es da geht. In diesem intimen Raum, in dem ich mit Gott bin. Die Sprache der Musik ist auch was Schönes. Ich mache das auch gerne, dass ich mit der Gitarre mich hinsetze und Lieder klimper und einfach singe, was mir auf dem Herzen ist. Das würde ich niemals hier vor euch machen, weil es mir viel zu peinlich wäre, was da alles rauskommt. Weil ihr mich beobachten würdet, dann wäre es auch nicht mehr intim. Intim ist es, wenn ich es mit Gott mache, wie wir beide. Oder vielleicht noch jemand anders mit dabei oder eine kleine Gebetsgruppe, wo aber die Möglichkeit ist, wo dieser intime Raum geschaffen ist. Wisst ihr, was das Schöne ist am Beten, wenn wir uns bewusst machen, mein Gebet ist jetzt nicht so voll die Eigeninitiative, so ich bete jetzt mal, ich bin ein Beter. Sondern im Gebet machen wir uns erstmal bewusst, wer der erste Beter ist. Und das ist Gott selber. Der hat angefangen zu beten. Der hat angefangen, mich anzusprechen. Der hat die ersten Worte der Sehnsucht, hat Gott gesprochen in mein Leben rein. Das war nicht meine Idee, man könnte doch mal beten, sondern jemand hat mich angesprochen und deswegen habe ich da drauf geantwortet. Es gibt eine unheimlich schöne Bibelstelle bei Paulus in Epheser 1, schon bevor er die Welt schuf. So, jetzt, das sprengt jetzt ein bisschen unseren Schädel. Schon bevor er die Welt schuf, das macht jetzt so eine Ewigkeitsperspektive auf, die wir überhaupt nicht begreifen, hat er uns vor Augen gehabt, dich und mich, die zu Christus gehören. In ihm hat er uns dazu erwählt, dass wir heilig und fehlerlos vor ihm stehen. Aus Liebe hat er uns dazu bestimmt, seine Söhne und Töchter zu werden. Es ist ein Gebet, wenn jemand dir sagt, ich will, dass du mein Sohn bist und meine Tochter. Mein Gebet ist nur eine Antwort auf dieses ewige Gebet. Wenn ich bete, dann steige ich nur zwar ins Intime, ins Kämmerlein, und auf der anderen Seite steige ich in den Raum der Ewigkeit, in den Raum der Liebe, den ich überhaupt nicht fassen kann. Und vielleicht tut es uns manchmal gut, wenn wir ins Gebet gehen und erstmal sprachlos sind. Erstmal uns bewusst machen, was wir da eigentlich tun und zu wem wir kommen. Ich finde es genial bei Paulus. Paulus, der hat einen unglaublichen Gebetsradius, den er so aufmacht. Mein Gebetsradius ist manchmal relativ klein. Steche ich ein, mein Zirkel, und dann, ja, so, was geht mir durch den Kopf, was ist gerade in mir und wie fühle ich mich und so. Ist auch wichtig. Das will Gott auch wissen. Paulus macht es aber oft anders. Er geht von diesem, wow, wir sind erwählt von Ewigkeit und wir sind seine Söhne und Töchter und die Gemeinde, die und Jesus strahlt da drin und alles, was wir haben, was wir sehen, wird alles wieder eingehen in ihn und wird in ihm zur Erfüllung kommen. Und also, es ist sein Gebetsradius und dann erarbeitet er sich langsam zu dem Konkreten. Also übrigens sitzt er auch noch im Gefängnis und ist gerade gar nicht so einfach. Ein ganz anderes Denken, als wir oft haben. Wer darf eigentlich beten? Wer darf beten? Beten darf jeder. Das ist das Schöne am Gebet. Jeder. Jeder Mensch. Es ist sozusagen jedermanns Sache. Jedermanns Recht. Ich muss keine Voraussetzung mitbringen, um zu beten. Und gebetet wird auch. Es wird gebetet, auch hier in den Häusern, auch wenn die Menschen jetzt heute nicht hier im Gottesdienst sind. Aber viele Menschen haben das in sich, dass sie beten. Dass sie irgendwie wissen, da gibt es doch einen Seinsgrund oder irgendwas, was tiefer ist als alles, was ich begreifen und fühlen und sehen kann. Und die Menschen versuchen sich damit zu verbinden. Vielleicht auch bei euch, bei den Nachbarn, wo man sagt, oh, die sind gar nicht so fromm. Was wisst ihr denn? Vielleicht beten die. Die beten. Die haben Sorgen, die haben Nöte, die haben Sehnsüchte und vielleicht sprechen sie die aus in Gebeten. Wir Christen, wir beten auch. Weil wir den kennen. Weil wir den kennen, weil wir ihn lieben. Aber beten ist tatsächlich jedermanns Recht, weil es im Verborgenen stattfindet. Manchmal habe ich das Gefühl, uns Christen fällt es gar nicht so leicht zu beten. Bei mir war das so, ich habe in meiner Kindheit oder Jugend irgendwie so ein Bild von Gebet mitbekommen. Ich weiß nicht genau, wo das herkommt. Ich will auch niemandem einen Vorwurf machen. Aber das war so, beten bedeutet, du musst Sachen runterbeten. So, am besten du hast noch Gebetslisten. Und dann kannst du alle Punkte durchbeten. Und am besten du hast ein Gebetstagebuch. Da steht dann alles drin. Und dann kannst du auch Sachen abhaken und so. Und es klang für mich nach ganz viel Arbeit. Beten ist fast Stress, ja. Ich muss es machen, weil sonst bin ich kein guter Christ. Und ich muss irgendwie Sachen abbeten, runterbeten. Und für mich hat sich Gebet im Laufe der Jahre verändert. Und ich versuche immer wieder neu zu begreifen, was ist Beten eigentlich für mich. Jetzt war ich neulich wandern in den Bergen. Ich bin vom Tannheimer Tal auf den Einstein hochmarschiert. Und da guckt man ja immer so nach oben und in den Himmel. Und mir fiel eine Liedzeile ein. Und die lautet: Ich schreibe meine Gedanken in den Himmel. Und weil ich die ganze Zeit so am Beten und Reden war und dann kam diese Liedzeile immer so rein, habe ich gedacht, das ist für mich Gebet. Das ist eigentlich ein cooles Bild dafür. Ich schreibe meine Gedanken in den Himmel. Nicht, weil meine Gedanken so wichtig wären oder so großartig, so faszinierend, sondern weil das so ein unheimlich faszinierender Himmel ist und ich darf meine kleinen Gedanken damit dazu schreiben. Ich schreibe meine Gedanken in den Himmel. Und jeder von uns darf für sich gucken, was ist für mich Gebet? Mich hat dieser Satz unheimlich angesprochen. Was ist für dich Gebet? Mit welchen Sätzen kannst du sagen, das ist für mich, ja, so würde ich es verstehen. Ich möchte euch noch zwei kleine Gedanken mitgeben, die mir sehr geholfen haben in meinem Gebetsleben. Dass ich gemerkt habe, Beten ist was unheimlich Schönes. Keine Last, ist nicht anstrengend. Es ist etwas, was ich darf. Ich darf beten. Ich darf mich verbinden mit diesem Gott, der das erste Wort der Sehnsucht gesprochen hat. Das eine ist, was mir auch wichtig geworden ist, was mache ich mit all der Zerbrochenheit in mir und um mich? Was mache ich mit all dem Schweren, mit all dem Leidvollen? Aber wenn ich zu Gott komme, komme ich immer zu dem Allmächtigen, der alles unter Kontrolle hat und der irgendwie ganz weit da oben steht. Und ich fühle mich dann immer wie so ein kleiner Physikschüler, vielleicht siebte Klasse, und ich habe Physik immer gehasst. Also wirklich. Und ich würde mit jemandem reden, der ist irgendwie Physikprofessor, und ich rede mit ihm über Gravitation und über irgendwelche Sachen, von denen ich keine Ahnung habe. Und ich muss immer nur nach oben schauen und sagen, der weiß alles, ich weiß gar nichts. Und so fühlt sich Gebet ja manchmal an, dass Gott da so ewig weit weg ist. Aber was mache ich mit meiner Zerbrochenheit und mit all dem Leidvollen und mit dem Schwierigen in meinem Leben? In Römer 8 steht, der Geist, Gottes Geist, hilft unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Eine ganz schwierige Stelle, aber total schön. Der Geist Gottes, das ist ja nicht irgendjemand, sondern das ist ein Persönlichkeitsanteil Gottes. Der stellt sich im Gebet neben mich. Er vertritt mich, meine Gedanken, meine Gefühle, meine Tränen. Er ist mein Anwalt und vertritt mich vor Gott. Was für ein schöner Gedanke. Er gibt sich rein mit in unsere, in meine Schwachheit. Und ich habe gelernt, im Gebet zu merken, Herr Jesus, es steht neben mir. Und ich laufe manchmal durch die Straßen von Bamberg oder sonst wo und ich sehe Menschen, die mir echt leid tun, wo mir weh tut, dass jemand an Psyche oder Körper oder wie auch immer krank ist. So viel Not in unserer Welt. Auf einmal ein Krebsbefund in der Familie, wo du die Hände über den Kopf zusammenschlägst und es ist einfach nur schrecklich. Du kannst es nicht begreifen. Und dann mache ich mir bewusst, dass Jesus neben mir steht. Dass er die gleichen Tränen weint, die ich weine. Dass sein Herz genauso bewegt ist wie mein Herz in diesem Moment. Dass Gott auch nicht alles versteht. Und ich meine jetzt nicht intellektuell oder so, er versteht vieles, was ich nicht verstehe, er versteht alles. Aber ich meine vom Herzen her, versteht, warum es dieses Leid gibt, warum diese Not. Und dass Jesus auch jemand ist, der die Menschen gesehen hat und dann hat er geweint, weil sie sind wie Menschen, die keinen Halt im Leben mehr haben, die den verloren haben. Und das rührt ihn zutiefst. Ich habe gelernt, auch mit dem Schmerzensmann zu reden, mit Jesus, der am Kreuz für uns gestorben ist, der das Leid kennt und die Not kennt und der sich neben mich stellt, in alles Leid, in alle Not, in alle Schmerzen. Und letzter Gedanke, der mir noch wichtig ist. Gebet, ich habe das am Anfang schon erwähnt, ist was ganz Schönes, ist wie Poesie oder wie Kunst. Und Kunst ist eigentlich absichtslos. Ich stehe vor einer Skulptur, ich betrachte sie und dann passiert was zwischen dieser Skulptur und mir. So, da ist was im Gange. Die Kunst will mich aber nicht beeinflussen oder mich in irgendeine Richtung drängen, sondern es ist ein Gespräch. So ist auch das Gebet ein Gespräch zwischen Gott und mir. Ich kann Gebet auch instrumentalisieren, ich kann es gebrauchen für etwas. Davon redet Jesus auch in Matthäus 6. Er sagt, wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Wenn du Gott zutextest, irgendwann wird er dann einknicken oder so. Das ist aber ein heidnisches Gottesbild oder Gottesdenken. Jesus sagt, Gott kennt euch, er weiß, was in euch drin ist, er kennt es, ihr müsst ihm doch nichts erklären. In diesem intimen Raum, den ich mit Gott habe, muss ich nicht anfangen und viele Worte machen. Ich kann einfach auch schweigen. Ich kann Gebete beten, die andere schon formuliert haben, weil sie Poesie, weil sie Kunst sind. Ich kann Lieder anhören und singen. Und ich kann meine Gedanken einfach in den Himmel schreiben, aber ohne Absicht. Und manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, wir müssten im Gebet viel reden oder müssten irgendwie wohlfeile Worte machen. Und das ist überhaupt nicht notwendig. Es ist nicht notwendig. Jesus sagt, ihr braucht es nicht. Lasst stecken. Viele Worte sind notwendig, wenn ihr in der Uni eine Hausarbeit schreibt und so. Dann sind ganz viele Worte, müsst ihr machen. Aber welche Worte müsst ihr bei Gott machen? Und wer viel redet, der will andere beeinflussen. Wir müssen Gott nicht beeinflussen. Was wollen wir denn von Gott, der uns doch schon alles geschenkt und versprochen hat? Was wollen wir denn noch mehr von ihm? Dass er uns noch mehr versteht, als er uns doch eh schon versteht. Dass er sich noch mehr an unsere Seite stellt, als er sich doch eh schon an unsere Seite stellt. Der stärker ist als der Tod, wollen wir, dass er noch stärker ist als der Tod? Was will ich von diesem Gott? Fulbert Stefanski, ein Theologe, den ich sehr schätze, schreibt in einem Buch: Beten ist die Selbstauslieferung des Menschen an diesen geheimnisvollen Gott der Gnade. Beten ist die Selbstauslieferung des Menschen an diesen geheimnisvollen Gott der Gnade. Und er erklärt sich dann und sagt, es geht nicht um diese Kapitulation, ich bin nichts und du bist alles, sondern es geht um ein Wissen, ich bin nicht der Ursprung meiner selbst. Ich bin ein Kind, ich wurde geboren aus Güte, aus Gottes Güte. Und im Gebet begebe ich mich wieder in diesen Raum der Liebe, der Güte, den Gott für mich hat. Ich möchte uns eine Minute geben, wo ihr vielleicht einen Gedanken, den ihr habt, an den Himmel schreibt. Schreibt ihn mal dazu.